SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon Bernd Lechler. Sagt Ihnen der Buchtitel Öko-Knigge noch was? Erschienen 1984, mehrmals Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Es ging damals schon darum, wie man leben sollte, was man tun und was besser lassen sollte, um den Planeten nicht zu ruinieren. Der Autor, Rainer Grieshammer, ist studierter Chemiker. Er war bis letztes Jahr Geschäftsführer des Öko-Instituts in Freiburg. Er wurde mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Und er hat gerade wieder ein Buch geschrieben, weil es 35 Jahre später immer noch Bedarf gibt. Ende der Woche erscheint Hashtag Klima retten, jetzt Politik und Leben ändern. Ein sehr faktenreiches und trotzdem sehr gut lesbares Buch zum drängendsten Problem unserer Zeit. Willkommen, Herr Grieshammer.
Ja, guten Abend, Herr Lechler.
Die Badische Zeitung hat Sie mal als gute Laune Öko bezeichnet. Wissen Sie, was die gemeint haben?
Ja, ich vermute, dass ich immer versucht habe, die möglichen Verhaltensoptionen, aber auch politische Vorschläge so rüberzubringen, dass die Gegenüber das auch akzeptieren konnten, manchmal auch mit einer gewissen Ironie.
Das heißt, Sie passen auf, dass Sie nicht zu negativ werden, weil das kontraproduktiv wäre?
Ja, man kann ja durchaus klare Texte sprechen und klare Ansagen machen. In der Enquete-Kommission im Bundestag hat mich einer der Abgeordneten mal als den Ökohammer bezeichnet, als Grieshammer. Aber trotzdem, der Herr Steger, ehemaliger Wirtschaftsminister, hatte zu mir gesagt, es versteht keiner so charmant, knallharte Positionen vorzutragen wie Sie. Und ich glaube, das sagt alles aus.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Rainer Grieshammer, der lange Geschäftsführer des Öko-Instituts in Freiburg war. Er hat schon vor 35 Jahren ein Buch geschrieben, das Öko-Knigge hieß. 2007 kam der Klima-Knigge und nun legen Sie nochmal nach. Hashtag Klima retten, jetzt Politik und Leben ändern. Naheliegendste Einstiegsfrage, Herr Grieshammer, warum haben Sie dieses neue Buch geschrieben?
Ja, ich hatte, nachdem ich beim Öko-Institut aufgehört habe, gedacht, jetzt fasse ich nochmal alles zusammen, was politisch ansteht, was man als Privatmensch machen kann. Das habe ich im Februar angefangen und je mehr die Fridays for Future ihre Forderungen vorgetragen haben und je mehr ich gemerkt habe, wie schwierig das auch ist, die guten Argumente zu finden, die richtigen Fakten, habe ich das Buch dann ganz klar auf Klimaschutz und Klimaerhitzung fokussiert.
Der erste Satz heißt, als Wissenschaftler, langjähriger Klimaschützer und Autor von Büchern zu Klimaschutz, erlebte ich in den letzten Jahrzehnten ein Wechselbad der Gefühle. Wodurch wurden Sie so hin und her geworfen?
Naja, es gab ja viele unterschiedliche Phasen. Als das Öko-Institut gegründet wurde, wurden wir richtig angefeindet. Da hieß es, das Öko-Institut würde Massenpsychosen mit pseudowissenschaftlichen Aussagen erzeugen. Es war eine sehr harte Diskussion am Anfang. Im Laufe der Jahre kamen dann aber doch viele Erfolge, auch umweltpolitische Erfolge. Besonders schädlichen Chemikalien wurden verboten. Das beginnende Waldsterben konnte man noch verhindern. Das Ozonloch, Atomausstieg und anderes mehr. Und auf der anderen Seite hatte ich eben oft das Gefühl, kaum ist das eine Problem gelöst, kommt das nächste. Also insofern ein wirkliches Wechselbad.
Wie war denn die Stimmung, also Ihre und vielleicht auch die im Land vor knapp 40 Jahren, als Sie den Öko-Knigge geschrieben haben?
Ja, das war tatsächlich ähnlich wie heute, dass die Bevölkerung merkte, oh, da ist irgendwie ein Scheidepunkt. Es gab eben sehr, sehr viel Umweltprobleme, wilde Müllkippen, sehr starke Belastung von Wasser und Lebensmittel. Selbst die Muttermilch war damals so stark mit dem Chemikaliencocktail belastet, dass sie kaum noch verzehrbar war. Und es gab sehr viele Altlasten, Verunreinigungen in der Umwelt. Und da hat sich die Bevölkerung dagegen gewehrt und Politik ist da am Anfang noch etwas ratlos dagestanden, weil sie wusste, jetzt muss reagiert werden. Und ähnlich wie heute.
Aber so richtig Mainstream war es ja auch damals nicht. Haben Sie sich selber als Öko gesehen oder waren Sie der Öko unter Freunden und Kollegen, die Augen gerollt haben?
Nee, das war am Anfang nicht so. Ich war Chemiker und von daher auch Naturwissenschaftler und die sozusagen die Probleme in der Diskussion kamen dann eher von Kollegen vom Verband der chemischen Industrie, wo am Anfang einer dann mal ganz freundlich zu mir sagte, Herr Grieshammer, Sie wissen, dass Sie nie wieder einen Job in der chemischen Industrie bekommen werden. Das war eher so, was man dann tagtäglich erlebte. In der Bevölkerung war aber eigentlich zunehmend eben die Sorge von den ganz akuten Umweltproblemen da. Und dann gab es noch, also für mich einfach auch sehr prägend, so ganz interessante Vorkommnisse. Beispielsweise hatten wir ein großes Gutachten gemacht zu einer Metallverarbeitung der Firma Fahlbusch in Rastatt, also ganz in der Nähe von Baden-Baden. Und der damalige zuständige Minister Weise hat dann gesagt, das wäre völlig unwissenschaftlich. Aber uns wurde dann ein interner Brief zugespielt, den er an den Landrat geschrieben hat, wo drin stand, das Öko-Institut hat völlig recht. Und das hat, glaube ich, beides deutlich gemacht. Einerseits immer wieder diese Anfeindung, Kritik in der Öffentlichkeit, aber andererseits, wieso man dann auch immer wieder Bestätigungen gesehen hat.
Damals, als der Öko-Knigge rauskam, das war ja auch die Gründungszeit und die Anfangszeit der Grünen, war das vergleichbar, diese Aufbruchstimmung jetzt mit den Fridays for Future? Sehen Sie da Parallelen?
Also ja und nein. Ich glaube, die deutlichste Parallele war unmittelbar nach Tschernobyl 1986, weil da die Stimmung in der Bevölkerung völlig gekippt ist. Dann war plötzlich klar, jetzt muss viel mehr gemacht werden. So wie das jetzt mit Friday for Future deutlich wird, mit der Klimaerhitzung heute. Der Unterschied war, dass die Vorbereitungsphase oder die Debatten doch viel länger gedauert haben. Jetzt bei Klimawandel und Klimaerhitzung habe ich das Gefühl, da hat es schon sehr lange Hinweise von der Wissenschaft gegeben, aber die Bevölkerung hat doch relativ lange sich zurückgehalten. Und das war jetzt ja fast wie ein Erdrutsch, was ausgelöst durch Greta Thunberg jetzt seit Beginn des Jahres an öffentlicher Debatte passiert.
Als Greta Thunberg bei ihrer Rede vor der UN gesagt hat, this is all wrong, ich sollte hier gar nicht sein, ich sollte in der Schule sein, das fand ich sehr berührend. Das fanden manche ja zu emotional oder zu drastisch, aber sie hat natürlich recht. Also wie empfinden Sie das als Zugehöriger zu der Eltern- und Großelterngeneration? Wie viel Schuld müssen wir uns anziehen?
Ja, tatsächlich wird man in 10 Jahren zurückschauen und sagen, wie konnte das passieren, dass man so spät reagiert hat? Und da hat die heutige Generation, die, ich sag das mal, an der Macht ist und die auch den ganzen Konsum vorangetrieben hat, schon eine große Schuld. Aber gleichzeitig auch noch die Möglichkeit zu reagieren. Und auch das war ein Grund, wieso ich das Buch Klima retten geschrieben habe. Das ist nicht nur für die Jungen, sondern auch für die Elterngeneration. Denn anpacken müssen es beide.
Sehen Sie es so gesehen auch als einen Anlauf für einen Dialog über die Generationen hinweg? Denn so einen Generationenstreit dazu können wir ja eigentlich gerade nicht brauchen.
Ja, wir können ihn nicht brauchen, aber ich fürchte, der wird kommen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass alle relativ begeistert sind von dem Aufbruch von Friday for Futures, aber eigentlich nicht richtig reagiert wird, weder in der Politik noch im privaten Leben. Und deswegen habe ich im Buch gerade immer wieder einzelne Texte und Passagen, wo die Diskussion, glaube ich, sehr angeregt wird. Ich habe beispielsweise 4 so Klimachecker-Tabellen und da kann man sehr schnell einordnen, wie die eigenen Eltern oder man auch als Jugendlicher selbst, wie man da lebt. Das ist dann so mit einer Skala verbunden von A bis G, wie bei den Energielabel von den Energiegeräten. Und da werden, glaube ich, viele sehen, oh, wir sind ja leider bei E oder F. Also wir sind eigentlich ziemlich schlecht. Das Interessante ist ja auch, dass die heutige Generation, durchaus auch von einigermaßen umweltbewegten Akademikern, dass die mit so einem Selbstbetrug lebt, weil sie in Wahrheit eigentlich viel, viel schlechter im Konsum dasteht, aus Klimasicht, als sie denkt. wenn man heute ein bisschen Müll trennt und die eine oder andere LED-Lampe reinschreibt und gelegentlich zum Bioladen geht, dann ist es, glaube ich, mehr eine Gewissensberuhigung, als dass man sein Leben wirklich in Richtung Klimaschutz und Umweltschutz ausrichtet.
Rainer Grieshammer ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Chemiker, Jahrzehnte in der Geschäftsführung des Öko-Instituts, in den 80er Jahren Verfasser des Öko-Knigge. Und jetzt hat er aus gegebenem Anlass nochmal ein Buch geschrieben. Hashtag Klimaretten. Wir werden natürlich noch übers Leben ändern, das da im Untertitel steht, sprechen. Also darüber, was wir, jede und jeder Einzelne, tun können und tun sollten. Aber zuerst schauen wir auf die Politik. Als Sie im September die Erklärung der Bundesregierung zum Klimaschutzprogramm lasen, da schreiben Sie, Herr Grieshammer, das bereitete Ihnen körperliche Schmerzen. Wo speziell hatten Sie deutlich mehr erwartet?
Das wurde ja an dem Tag veröffentlicht, wo die größte Demonstration von Friday for Future war, weltweit fast 2 Millionen Menschen. War eine riesige Erwartungshaltung da. Und am Nachmittag wurde dann dieses Klimaschutzprogramm veröffentlicht oder angekündigt von der Bundesregierung. Und auch wenn das jetzt viele einzelne Maßnahmen hat, ich glaube, es sind insgesamt 60, die zum Teil durchaus vernünftig sind, wie Mehrwertsteuerreduzierung für die Bahn, ist es doch in den Kernpunkten einfach völlig daneben. Man muss es so hart sagen. Es ist vor allem in Richtung CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung absolut mutlos. Also ein Einstieg von 10 Euro pro Tonne Kohlendioxid wird praktisch keine Wirkung haben. Andere Länder sind beim Zehnfachen, bei 100 oder 110. Benzin oder Heizöl wird um etwa 3 Cent steigen pro Liter oder Kubikmeter Gas. Und das sind die üblichen Schwankungen von den Heizölpreisen und Benzinpreisen in den letzten Jahren. Die waren sogar viel höher, die gingen bis zu 50 Cent. Also da sieht man, für die Wirtschaft und für Privatleute wird sich da zuerst mal wenig ändern.
Warum ist es für Politiker offenbar so schwierig, die Dinge beherzter anzugehen? Oder andersrum, warum glauben Sie, Angela Merkel irrt sich, wenn sie sagt, man muss halt die Leute mitnehmen und es geht nur mit ganz kleinen Schritten?
Ja, man muss die Leute auf jeden Fall mitnehmen, da hat sie komplett recht. Aber die Klimaerhitzung ist jetzt so bedrängend, dass man tatsächlich größere Schritte machen muss. Es gab ja auch in den vergangenen Zeiten immer wieder große Schritte, zum Beispiel das Verbot von Rauchen in öffentlichen Räumen. Da hätte man ja vor 15 Jahren auch gedacht, das kriegt man nie durch. Mhm. Und kaum war es beschlossen, fanden das eigentlich alle sehr hilfreich, haben sich dran gehalten. Und gerade wenn man in andere Länder sieht, die viel höhere CO2-Steuern haben, sieht man, das kann man auf jeden Fall machen. Dass man es stufenweise einführen muss und nicht sozusagen mit einem Schlag, das hat man natürlich in Frankreich mit den Gelbwesten gesehen. Also da muss man durchaus auch taktisch vorgehen, aber man kann es in wesentlich größeren Schritten machen.
Das heißt, Sie trauen auch der Bevölkerung mehr zu. Ich meine, es gibt ja wohl schon diesen Befund, dass wir uns ungern was wegnehmen lassen, woran wir gewöhnt sind. Und deswegen gab es dann so warnende Stimmen, die sagen, wenn man das Fliegen jetzt deutlich teurer macht, dann dürfen die Reichen weiterfliegen wie bisher. Die können sich es nämlich immer noch leisten. Und die weniger Betuchten können nicht mehr nach Mallorca oder nach Thailand. Und dann werden sie die Politiker, die ihnen das weggenommen haben, davonjagen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eben die Frage, wie groß die Schritte sind. Und beim Fliegen sind sie jetzt so minimal mit einer Erhöhung der Luftverkehrssteuer um 5 €. Das wird einfach gar nichts bewirken. Und man muss es natürlich auf jeden Fall spüren. Also Maßnahmen, die man nicht spürt, die werden einfach per se auch wirkungslos sein. Man muss aber auch immer noch mal nach außen schauen. Ich nenne jetzt mal das Tempolimit, das sicherlich am umstrittensten wäre, Tempolimit auf Autobahnen oder auch Tempo 30 innerorts, wenn das eingeführt werden würde. Man schaut in alle europäischen Länder, man schaut in die USA, da regt sich keiner mehr auf. Wenn man sagt, oh, das war eine Suffizienzmaßnahme, dann wird man angeschaut, wie wenn man vom anderen Planeten kommt. Also es ist völlig üblich, das ist klar. alle sagen, das ist auch viel entspannter, es gibt viel weniger Unfälle. Wenn man das mal eingeführt hat, dann wird das auch akzeptiert. Ich glaube, der größte Widerstand tatsächlich gegen Maßnahmen kommt daher, wenn ein Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, wir können uns das nicht mehr leisten, die anderen können sich das aber noch leisten. Es gibt sozusagen ein Ungleichgewicht, eine Ungerechtigkeit. Aber wenn Maßnahmen für alle gelten, dann werden sie auch leichter akzeptiert. Am Anfang wird kleines Murren da sein, aber das geht dann durch.
Es ist auch viel die Rede dann immer von den Lobbyisten aus der Wirtschaft, die Veränderungen zu verhindern wissen. Sie schreiben aber, die deutsche Wirtschaft habe überwiegend akzeptiert, dass gegen die Erderwärmung nun mal was unternommen werden muss.
Ja, die hat es ganz sicher akzeptiert. Es ist ja auch ganz interessant, dass zum Beispiel der Maschinenbauverband, das ist der größte und stärkste europäische Verband, dass der schon vor Monaten eine CO2-Steuer in Höhe von 110 Euro pro Tonne CO2 gefordert hat. Nur mal als ein Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einzelne Industrien, und es ist vor allem die Automobilindustrie, die vor allem dann in eine Krise kommen wird, wenn sie nicht rechtzeitig reagiert. Und sie hat nicht rechtzeitig reagiert. Sie hat im Prinzip den Umstieg auf die Elektromobilität komplett verpasst. Sie steigt jetzt ein. Jetzt lesen wir in den Zeitungen Arbeitsplatzabbau hier und dort, bei Audi große Kürzungen, bei Daimler. Das seit 5, 8 Jahren wird davor gewarnt und sagt, bereitet euch darauf vor. Aber die Automobilindustrie hat versucht, sozusagen durchzutanken, hat auf ihre starke Lobby in Deutschland und bei der EU vertraut. Aber irgendwann mal klappt es eben nicht mehr.
Sie haben ja in Ihren Jahren beim Öko-Institut sicher viele Gespräche mit Politikern geführt. Wie haben Sie das erlebt, den Widerstand oder das Interesse und die Gesprächsbereitschaft und die Bereitschaft zum Wandel?
Ja, ich habe da auch mal 3 Jahre sozusagen teilzeitmäßig als Assistent im Parlament gearbeitet. Von daher habe ich das tatsächlich sehr hautnah mitbekommen und natürlich gesehen, dass Politik nicht leicht ist, dass man Kompromisse machen muss, aber gleichzeitig auch immer wieder gesehen, wie sich so bestimmte Problemlagen aufbauen und dann wird plötzlich reagiert. Das war 1984, ich glaube Anfang der 80er Jahre, mit dem Waldsterben so, wo die damalige Regierung gesagt hat, nein, wir machen keine Großfeuerungsanlagen für die Kohlekraftwerke, nein, wir machen keinen Katalysator für die Autos. Dann war ein Regierungswechsel und innerhalb von weniger Wochen kamen die ganzen Gesetze. Und ich habe tatsächlich mit dem Klimaschutzprogramm was Ähnliches erwartet, dass die Regierung schon jetzt diesen großen Schritt macht. Aber das war nicht der Fall, aber der wird kommen. Ob das jetzt in einem halben Jahr oder in anderthalb Jahren ist, wage ich nicht zu sagen, aber der wird kommen. Und der ist auch absolut überfällig.
Die Fridays for Future, Sie haben das ja erwähnt, dass das Klimaschutzpaket gerade rauskam am Tag dieser Demonstration. Das hat ja auch etwas desillusionierend gewirkt, dass die Fridays halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen, auch in den Medien, aber letztlich dann doch nichts bewegen konnten. Was müssen die dazu lernen?
Die müssen leider lernen und sie werden leider sehen, dass es alles nicht so schnell geht. Und dass die Demonstrationen allein nicht ausreichen. Es wird einfach noch sehr viele Debatten geben mit den eigenen Eltern, auch darüber, wie sie wählen, also nicht nur, welche Autos sie kaufen. Aber natürlich wird es mehr und mehr eine harte Diskussion werden, wenn man den Eltern sagt, nein, ihr dürft jetzt kein SUV kaufen, 30% der Neuwagen sind SUVs, oder warum nicht ein kleineres Auto, warum ein Zweitauto, warum nicht Carsharing, warum fahrt ihr nicht mit dem Fahrrad, müssen wir so eine große Wohnung haben, warum saniert ihr eure Wohnung nicht, das wird an die Eltern gehen, diese Diskussionen müssen geführt werden. Es reicht nicht aus, alle 4 Jahre einmal zu wählen, sondern die Veränderungen in der Politik und im Leben, die passieren über die ganzen 4 Jahre, über eine längere Zeit.
Sie hören SWR 2 Tandem mit Rainer Grieshammer, seit Jahrzehnten im Umwelt- und auch Klimaschutz tätig. Und in seinem neuen Buch, Hashtag Klimaretten, gibt er der Fridays for Future Jugend gute Argumente in die Hand. So, Herr Grieshammer, wir hatten es vom Stand der Dinge. Wir sprachen darüber, was die Politiker dringend in die Wege leiten müssen, und zwar mutiger als bisher. Und jetzt sprechen wir mal von uns selbst, den Bürgern, den Konsumenten, den Autofahrern und Urlaubsfliegern und Erdbeeren im Winteressern. Wie ist es bei Ihnen? Fliegen Sie noch?
Ich bin jetzt zum letzten Mal vor 2 Jahren geflogen. Das war eine geschäftliche Reise nach China. Innerdeutsch bin ich noch nie geflogen. Also ich versuche das so wenig wie möglich zu machen. Aber sicherlich, wir haben nahe Verwandte in Kalifornien. Da wird man nicht jedes Jahr hinfliegen, aber irgendwann mal doch wieder.
Ihrem Buch nach müssen wir Strom sparen, die Mobilität komplett neu denken, an das Essen und an das Wohnen. Das sind so 4 große Abschnitte. Fangen wir mal irgendwo an. Wie sinnvoll ist der Umstieg auf Elektroautos? Denn die haben ja ihre eigenen Probleme.
Ja, tatsächlich, das habe ich im Buch auch, glaube ich, gut beschrieben, ist die erste Maßnahme im Verkehrsbereich natürlich, dass man so weit wie möglich versucht, vom Auto wegzukommen durch Stärkung Radverkehr, öffentlicher Verkehr und auch der Bahn. Aber trotzdem wird es auch in 10, 20 Jahren 10, 20, 25 Millionen Autos geben. Heute sind wir bei 47 Millionen. Und deswegen ist wichtig, dass man die Autos mit Benzin und Diesel so schnell wie möglich von der Straße bekommt. Und Elektroautos sind da eine Alternative, die zunehmend besser wird, je mehr auch der Strom erneuerbar produziert wird.
Es gilt ja insgesamt schon als ausgemacht, dass ökologischer Konsum einfach teuer ist. Und es kostet auch das regionale, saisonale Gemüse im Bioladen mehr als das monokulturell gezogene, weitgereiste beim Discounter oder die Kleidung, die hier produziert wird und nicht aus Bangladesch hergeflogen. Aber jetzt kommen Sie und sagen, im Gegenteil, mit klimafreundlichem Konsum kann man deutlich Geld sparen. Das müssen Sie erklären.
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos, dass Ökokonsum teuer ist. Die einzige Ausnahme haben Sie schon genannt. Bio-Lebensmittel sind definitiv teurer, etwa 20%. Aber selbst wenn man die Ernährung umstellt, weniger Fleisch konsumiert, spart man schon so viel Geld, dass man sich auch fast schon alle Lebensmittel als Bio-Lebensmittel leisten kann. Aber was ich eben im Buch geschrieben habe, die großen Einsparungen hat man beim Autofahren. Kleine Autos sind billiger, Carsharing ist deutlich billiger als großes Auto oder Autobesitz. Kleinerer Wohnraum ist billiger, ein gut saniertes Gebäude spart Kosten. Und es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie man mit relativ wenig Aufwand und mit einer einmaligen Maßnahme zum Beispiel viel Strom sparen kann und auch als Mieter Heizenergie deutlich reduzieren kann.
Das heißt, man muss sich gar nicht so bei diesen alltäglichen Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen. Ist es jetzt besser, die Milch in der Glasflasche regional zu kaufen oder den Sojadrink im Supermarkt, im Tetrapack? Sondern es geht um diese größeren Anschaffungen und Entscheidungen.
Ja, tatsächlich. Also ich erlebe das immer wieder. Viele Konsumenten stellen sich genau die Fragen, die ich zum Teil auch nicht beantworten kann. Da müssen wir immer eine kleine Studie dazu machen. Wo ich aber weiß, aus der Erfahrung von anderen Studien, naja, der Unterschied zwischen diesen beiden Alternativen in Richtung Klimaschutz oder andere Umweltauswirkungen, der wird wenige Prozent sein. Aber auf der anderen Seite gibt es doch Maßnahmen, wo man mit einmal gemacht einfach viel erreichen kann. Und die sollte man einfach vorrangig angehen. Und das Schöne an solchen Maßnahmen ist auch, wenn man das einmal gemacht hat, dann muss man nicht die nächsten Jahre immer wieder dran denken, sondern das läuft von alleine. Beispiel, Sie stellen die Heizung um 1 Grad tiefer ein, sparen Sie 5 oder 10% Heizenergie. Oder Sie stellen das mit automatischen Thermostatventilen ein. Die sind einmal installiert und laufen sozusagen durchgehend. Oder Sie stellen die Kühlschranktemperatur, die ist meistens von den Herstellern auf 5 Grad eingestellt, auf 7 Grad ein, sparen Sie 15% Strom. müssen Sie die nächsten Jahre auch gar nicht mehr hinschauen. Also so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, kleinere und größere, wo man einmal was macht und dann wirkt es über Jahre.
Und insgesamt aber, also wir wollen es jetzt nicht zurecht schminken oder schönreden, kommt man aber um dieses Wort Verzicht, dieses Ungeliebte, nicht drumherum, oder?
Also man wird sich auf jeden Fall ändern müssen. Deswegen hat das Buch wirklich auch im Untertitel diese Formulierung Leben ändern. Das heißt eben tatsächlich, das Leben wird anders werden und muss anders werden. Es wird sowieso anders werden durch die ganzen technologischen Neuerungen, durch den Umbau der Infrastrukturen. Auch unsere Jugendlichen, unsere jugendliche Generation, die lebt ja schon komplett anders als wir Alten. Und was Sie jetzt mit Verzicht gesagt haben, ja, wir werden tatsächlich in Zukunft weniger Wohnraum pro Kopf nutzen. Wir werden weniger Autos fahren. Wir werden uns ganz sicher gesünder ernähren und besser ernähren, weniger Fleisch essen. Aber da will ich einfach auch sagen, das ist vielleicht am Anfang und über mehrere Monate dieser Veränderungsprozess. Aber eigentlich wird man dann doch merken, das geht einem doch besser, man lebt doch besser. Für mich irgendwie eines der besten Beispiele ist, typisches Einfamilienhaus sieht ja so aus, es wird gebaut, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, die Kinder sind ja schon 10 oder 12 Jahre alt, dann ziehen sie aus, dann stirbt einer der Partner. Meistens ist es der Mann, weil er meistens älter ist. Und dann wohnt die Witwe allein in einem 120, 150 Quadratmeter Wohnung. Wenn man da Lösungen findet, neue Wohnmodelle, mehr Gemeinschaftswohnen oder Unterstützung, dass man solche großen Häuser umbaut in 2 Wohnungen, dann werden auch die Eigentümer merken, Mensch, da kann man ja besser leben. Jetzt haben wir auch für uns eine bessere Situation gefunden und auch für unsere Kinder wird es schöner werden.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, was ist denn Ihre Vision? Wie optimistisch sind Sie, dass diese Veränderungen in der Politik und bei den einzelnen Bürgern passieren, bevor die Kipppunkte im Klimawandel erreicht sind?
Naja, ich bin ja Berufsoptimist, aber das ist eine harte Frage. Ich würde sagen, diese notwendigen Veränderungen in Politik und Verhalten werden kommen. Das wird sich über einige Jahre hinziehen und die Klimaerhitzung wird parallel weitergehen. Man wird die nicht mehr so aufhalten können, wie wir uns das wünschen. Das heißt, die wird zum Teil fortschreiten und wir werden, glaube ich, auch mehr von den negativen Folgen spüren. Aber mit jedem 0,1 Grad, wo man noch verhindern kann, dass es weiter fortschreitet, wird man merken, dass sich die ganzen Veränderungen in Politik und Leben gelohnt haben.
Ich sage nochmal den Titel dieses unbedingt lesenswerten Buchs, Hashtag Klimaretten. Jetzt Politik und Leben ändern von Rainer Grieshammer. Es erscheint am 15. Dezember bei Lambertus, ist auch ein Spitzenweihnachtsgeschenk und das Honorar für die erste Auflage des Buchs geht als Spende an Fridays for Future. Herr Grieshammer, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch Ihnen.